Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, als Predigttext lese ich aus dem Evangelium nach Johannes, Kapitel 9, die Verse 1 bis 7. Ich lade Sie ein, zur Lesung noch einmal aufzustehen. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm: Geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Herr, segne du dein Wort an uns allen. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Das Thema für den heutigen Gottesdienst noch einmal: aus der Umnachtung ins volle Licht. Im vorletzten Martinsboten haben wir über eine freiwillige Aktion der Konfirmanden informiert, die sich auf den Weg ins Taubblindenzentrum nach Fischbeck gemacht hat. Pastor Sanders, der dort eingesetzt ist, hat uns für ein paar Stunden etwas über das Leben der Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen berichtet und vorgestellt. Und ich hatte den Eindruck, das ist interessant für alle. Nach unserer Ankunft bekamen wir zunächst ein paar Brillen ausgehändigt, die eine starke Sehbeeinträchtigung simulierten. Das Gesichtsfeld war zum Beispiel beschränkt auf einen kleinen Punkt und alles drumherum war sonst schwarz. Oder das Gesichtsfeld war stark vernebelt. Man hat nur einen Grauschleier gesehen und ganz schwache Konturen dessen, was vor einem war. Schließlich gab es auch die Möglichkeit, eine Augenbinde aufzusetzen für vorübergehende Blindheit, bei der man von einem anderen aus der Konfirmandengruppe sich führen lassen konnte. Das war auch eine starke Erfahrung von Hilflosigkeit. Und wir haben gemerkt, wie wertvoll es ist, Augenlicht zu haben und den Weg sicher gehen zu können. Kann man sich das überhaupt vorstellen als Sehender Blindheit? Blind sein müssen? Auf unserer Jugendfreizeit 2008 in Südfrankreich, übrigens Jugendfreizeit, wir sind gut zurückgekommen aus Spanien am Mittwoch und das war richtig toll. Wir haben eine gute Zeit erlebt, 14 Tage an der Costa Brava, und vielen Dank für alle, die mitgebetet haben, dass das gelingt und dass wir Gesegnete sind. Das war schön. Also Jugendfreizeit 2008 in Südfrankreich. Wir haben Folgendes erlebt. Es hatten sich Freiwillige für eine Höhlenwanderung mit Abseilen zum Einstieg in die Höhle entschieden. Alles schön gesichert, natürlich mit Karabinerhaken und Seilen und so weiter, wie sich das gehört. Als wir dann nach einer gewissen Zeit von Höhlenwanderung in einem größeren Höhlenraum angekommen waren, bat der Führer darum, sich hinzuhocken, mucksmäuschenstill zu werden. Alle Lichter waren gelöscht. Es war stockfinster. Und so sollten wir ausharren, ungefähr 1 bis 2 Minuten. Man hat seinen eigenen Pulsschlag gehört, Herzschlag gehört. Es war richtig spannend und stockdunkel. Tiefste Nacht. Und das wirkte. So stelle ich mir Blindheit vor, stockfinstere Nacht. Kein einziger Sonnenstrahl dringt durch. Heute, als wir aufgestanden sind, strahlend blauer Himmel, wir sehen die schönen Farben, die Konturen, wir können Entfernungen ausmachen, Kontraste. Alles bleibt blinden Menschen verborgen. Kaum eine räumliche Wahrnehmung ist möglich, wenn es hochkommt, lediglich mit dem Tastsinn. Nun gibt es ja in unserer Gesellschaft schon viele Erleichterungen für Blinde. Die Blindenschrift ist entwickelt worden. Denken wir an das Klopfsignal für Blinde an einer Fußgängerampel. Wenn Sie das nächste Mal an den Geldautomaten gehen und auf der Tastatur den Betrag und die Anwendungen eingeben, dann achten Sie vielleicht darauf, dass da auch Blindenschrift auf den Tasten ist. Unsere Geschichte aus dem Predigttext ist weit davon entfernt. Von alledem war damals zur Zeit Jesu von vor fast 2000 Jahren überhaupt nichts vorhanden. Keine Spur davon. Blindsein bedeutete damals so viel wie Todsein. Für jüdische Rabbiner der damaligen Zeit galten 4 Kategorien von Menschen als Lebende schon für Tote. Dazu gehörten die Aussätzigen, die Armen, die Blinden und die Kinderlosen. Als Blinder kein Todeskandidat, sondern bereits tot, das war sein Schicksal. Er konnte von Glück reden, dass er in der Nähe des Tempels vermutlich von Angehörigen oder von echten, barmherzigen Freunden im wahrsten Sinne des Wortes abgesetzt worden war, um an diesem Weg mit vielen Passanten zu betteln, von den Rabbinern als tot deklariert. Und jetzt kommt unser Evangelist Johannes mit seiner Beschreibung der Situation. Ich lese uns zum Zusammenhang aus Kapitel 8 den letzten Vers und Kapitel 9 den bereits gelesenen ersten Vers noch einmal. Da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen. Aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Das war sein Glück. Das war seine Sternstunde. Das war sein großer Augenblick. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. In diesem Satz steckt mehr, als man sieht. Meine Lieben, selbst im Vorübergehen sieht Jesus diesen Blinden. Was für ein Augenblick. Der Blinde sah Jesus nicht, aber Jesus sah ihn. Was für ein Augenblick und was für ein Blick der Augen Jesu. Und wenn die Kapazität der Wahrnehmung noch so eingeschränkt ist, Jesus als das Licht der Welt durchbricht sie. Das ist auch unsere Hoffnung. Selbst im Vorübergehen sieht Jesus dich noch. Du magst einsam sein, du magst allein sein, du magst traurig sein, du magst gerade hoffnungslos sein. Aber wisse und höre bitte, selbst im Vorübergehen sieht Jesus Christus dich. Das ist mehr als ein Funke Hoffnung. Das nenne ich Jesus Realität, Jesus Wirklichkeit. Er sieht uns, wie finster es auch sein mag um uns. Selbst wenn du Jesus gerade nicht sehen kannst, wenn du ihn nicht wahrzunehmen vermagst, und dafür mag es berechtigte Gründe geben, die uns den Blick verschleiern, er nimmt dich wahr. Jesus leidet nie an Wahrnehmungsstörungen. Jesus hat nie ein Zeitproblem, dass er schnell weiter muss. Jesus braucht keine Weitsichtbrille, um dich in sein Blickfeld zu nehmen. Er sieht dich. Halleluja. Das ist gut. Die Umstände mögen eine andere Sprache sprechen, einen anderen Anschein vermitteln, aber Jesus Wirklichkeit ist größer. Er nimmt uns wahr. Ich schließe diesen Gedanken mit einem Bibelwort aus dem Alten Testament, mit dem ich damals bei meiner Ordination in Bad Liebenzell nach meiner Ausbildung ordiniert worden bin und der mir sehr kostbar geworden ist. Er steht in 2. Chronik, Kapitel 16, Vers 9. Des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Das kannst und sollst du wissen. Und mit diesem Wissen werden Blicke der Augen des Herrn zu Augenblicke ganz besonderer Art. Augenblicke, die ich nie wieder missen mag. Augenblicke der Begegnung mit dem Herrn des Lichts, der in unsere Dunkelheit hineinstrahlt. Kommen wir noch zu einem weiteren Aspekt. Mir scheint, dass Jesus noch eine andere Blindheit heilen muss, die der Jünger. Denn sofort reagierten diese, und ich lese aus Vers 2, und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Die Jünger sind gefangen in ihrem vom Gesetz der Tora herstammenden Vorstellungen von Vergeltung. Der Bibelkommentar schreibt zu diesem Vers, ich zitiere: Das vom Gesetz beherrschte Denken des Judentums lebte im Gedanken der Vergeltung. Am Schicksal des Menschen ist seine Frömmigkeit oder seine Sünde abzulesen. Am Frommen hat Gott wohlgefallen, darum geht es ihm gut. Unglück, Not und Krankheit dagegen sind ein Zeichen, dass besondere Sünde den Zorn Gottes und seine Strafe hervorgerufen hat. Was Mose und die Propheten dem Volk Israel für seine Geschichte klar gesagt haben und was Israel selbst in Glück und Unglück immer neu durchlebt hatte, das wurde auf den einzelnen Menschen und sein Schicksal angewendet. Zitat Ende. Dieses gesetzliche Denken machte die Menschen hart und unbarmherzig. Und so ist Jesus Christus nicht. Auch nicht als Jude und schon gar nicht als Sohn Gottes. Jesus ist doch ganz anders. Warum? Erstens, weil Jesus doch gekommen ist, das Gesetz zu erfüllen, an dem die Juden immer wieder scheiterten und wir auch immer wieder scheitern. Und zweitens, Jesus hat ein anderes Grundziel. Befreiung von der Sünde und nicht das Festlegen auf begangene Sünde. Wir sollen frei werden von der Sünde und dem Bösen widerstehen. Der Evangelist Johannes schreibt in seinem ersten Brief, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Menschen zum Sündigen zu verführen, ist das Lieblingswerk des Teufels, des Gegenspielers Gottes, des Durcheinanderbringers. Wir aber sollen frei werden, selbst vom Gegenspieler Gottes. Wir sollen frei werden für Gott und für Gottes Werke in uns. Denn wir als solche, die Jesus Christus nachfolgen, sind Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln. So schreibt es der Apostel Paulus an die Epheser. Es steht uns an, vielmehr uns selbst von unserer Sünde durch unseren Herrn Jesus Christus befreien zu lassen, als uns über die Sünde anderer Menschen einen Kopf zu machen und sie am Ende zu verurteilen. Es steht uns an, vielmehr selbst um Vergebung zu bitten, als uns über die Sünde anderer Menschen den Mund zu zerreden und damit nur von unserer eigenen Schuld abzulenken, bewusst oder unbewusst. Der Prophet Jeremia schreibt in seinem Buch Klagelieder, Kapitel 3, Vers 39 und 40. Was murren denn die Leute im Leben? Ein jeder murre wieder seine Sünde. Lasst uns erforschen und prüfen unseren Wandel und uns zum Herrn bekehren. Jesus stigmatisiert niemand. Wir sollten es auch nicht tun. Jesus befreit von der Sünde und legt nicht fest auf begangene Sünde. Johannes schreibt in seinem Evangelium, Kapitel 8, Vers 36, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. So ist Jesus. Ein letzter Gedanke. Sünde isoliert immer. Das haben wir auch auf unserer Jugendfreizeit in Spanien jetzt gelernt und am Beispiel der Frau am Jakobsbrunnen. Sie konnte nur noch zur Mittagszeit Wasser vom Brunnen holen, um strafenden und abfälligen Blicken und Reden der Mitbewohner zu entgehen. Jesus war ganz anders. Er hat sie nicht stigmatisiert. Aber das Problem der Sünde hat er ausgeräumt. Er hat sie, die beim sechsten Mann angekommen war, nicht auch noch fertig gemacht, sondern ernst genommen. Sünde als Sünde benannt und eingeladen zur Umkehr. Jesus stellt unsere Sünde fest, aber er legt uns nicht auf unsere Sünde fest. Er starb für sie und er hat uns gelernt zu beten, gelehrt zu beten. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir das ernster nehmen, es in unserer Gesellschaft viel besser zugehen kann, auch in unseren Familien. Wenn Sünde ausgeräumt ist, weg ist, werden wir befreit von der Sünde selbst und von den Folgen. Meistens jedenfalls. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dass wir das doch ganz neu beten lernen. Jesus holt uns heraus aus der Umnachtung der Sünde. Er räumt auf mit den dunklen Flecken und Seiten unseres Lebens. Er gewährt einen Neuanfang für jeden, der seiner Einladung folgt. Du, der du fühlst, ich werde seinem Anspruch nicht gerecht. Höre den Zuspruch des Gekreuzigten und Auferstandenen. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Bei diesen vielen bin ich auch dabei. Ich erinnere noch einmal an den Blinden und wiederhole dazu: Selbst im Vorübergehen sieht Jesus dich noch. Das ist gut so. Und Jesus hat ein anderes Grundziel: Befreiung von der Sünde und nicht das Festlegen auf begangene Sünde. Wir sollen frei werden von der Sünde und dem Bösen widerstehen. Wir sollen frei werden für Gott und für Gottes Werke in uns. Dazu helfe uns Gott. Amen.